Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an.
Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Am Sonntag, den 8.8., lädt der Treffpunkt im Herzen von Altona zum Einkaufen und Schlemmen in 60 verschiedenen Geschäften und 30 internationalen Marktständen ein. Wir sehen uns dort. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich den Sportdirektor des HSV, Michael Mutzel. Ahoi, Michael.
Moin, Lars.
Lieber Michael, der Saisonstart ist nicht perfekt, aber mindestens geglückt mit 4 Punkten und nun geht's nach Braunschweig im DFB-Pokal. Ist der DFB-Pokal eher zweitrangig, weil man durch die Onana-Millionen genügend Einnahmen hat und ein Aufstieg in der Liga viel wichtiger ist?
Das ist natürlich gleich mal eine gute Einstiegsfrage. Nein, das ist natürlich nicht so. Ich finde, der DFB-Pokal ist eigentlich immer relativ einfach eine Möglichkeit, durch wenige Siege weit zu kommen und auch ein bisschen Geld zu verdienen. Deswegen ist es natürlich nicht so, dass wir das irgendwie auf die leichte Schulter nehmen. Aber aus eigener Spielerfahrung und jetzt auch im Management weiß ich, dass die Pokalspiele vor allem auswärts bei unterklassigen Vereinen immer sehr schwierig sind, weil die anderen Vereine natürlich nichts zu verlieren haben und wir einen größeren Druck haben. Aber wir wollen natürlich gewinnen gegen Braunschweig und sind auch optimistisch, dass wir das schaffen.
Braunschweig ist ja allgemein ein Verein, der tatsächlich eine große Gefahr ausstrahlt. Ich meine, ihr spielt dann zwar da, glaube ich, sogar in Hamburger Straße, aber heimisch wird es da nicht. Ne? Also sind jetzt gerade abgestiegen, die sind ja so ein bisschen angeschlagen, sind jetzt auch nicht so optimal in die Liga eingestiegen, aber es wird trotzdem gefährlich, oder?
Das ist absolut richtig. Es werden ja auch wieder ein paar Zuschauer da sein. Wie ich vorhin gesagt habe, ist es natürlich immer für die unterklassigen Mannschaften einfacher, dann mit den Zuschauern im Rücken. Ich kenne den Trainer auch persönlich. Ich habe mit ihm in Fürth zusammengearbeitet, Michael Schiele. Der ist super motiviert und ich bin mir sicher, dass er seine Jungs natürlich extrem motivieren wird, dass sie uns das Leben schwer machen. Und trotzdem werden wir uns dann gut vorbereiten. Und wie du vorhin gesagt hast, waren die ersten beiden Spiele jetzt von der Art und Weise schon sehr gut. Und ich glaube, wenn wir so auftreten, dann haben wir natürlich auch eine gute Chance zu gewinnen am Sonntag.
Schreibt man sich dann täglich SMSen, um den anderen einzuschüchtern? Oder macht man einen großen Bogen und spricht erst nach dem Spiel miteinander, wenn man sich so gut kennt?
Ja, das kommt immer so ein bisschen auf die Typen drauf an. Ich glaube, Michael könnte ich schon jeden Tag schreiben. Er ist eigentlich jetzt immer weg vom Fußball, ein ganz lockerer Typ. Aber da gibt es natürlich dann auch schon mal Kollegen, die dann ein bisschen angespannter sind und die das dann auch nicht so lustig finden, wenn man da vielleicht mal ein bisschen frotzelt. Aber bei Michael ist das kein Problem. Dem kann ich schon mal eine SMS schreiben.
Wie ist das denn überhaupt mit SMS? Ich kenne tatsächlich auch 2, 3 Leute aus dem Profifußball und ich sehe dann, wenn jeden Samstag dann mal ein Sieg eingefahren wird, dass die Leute wirklich hunderte von SMS bekommen, weil sich jeder bemüßigt fühlt, wenn er die Nummer hat, denen zu gratulieren. Wie viele SMS kriegst du denn dann nach so einem Sieg auf Schalke?
Och, das hält sich in Grenzen, bin ich ganz ehrlich. Also, was weiß ich, vielleicht 10, 15 oder so?
Mehr nicht?
Dann
muss ich dir mal schreiben, dass du mal ein paar SMS
Da würde ich mich
kriegst.
Riesig freuen, genau, dass ich mich dann super fühle. Aber das brauche ich ehrlicherweise auch nicht. Es ist sowieso dann gerade in meinem Job so, dass ich so viel SMS und Anrufe tätigen muss über das ganze Jahr. Dann kann ich auch damit leben, wenn ich nicht so viele kriege nach dem Spiel direkt.
Hamburg kommt ja jetzt so langsam aus den Ferien wieder. Wann darf eigentlich ein Sportdirektor Urlaub machen? Also dann, wenn alle Urlaub machen, musst du ja quasi durch die Lande ziehen und gute Spieler einsammeln. Ne? Wann ist dann für dich jetzt im September mal was irgendwie 2 Wochen Gran Canaria angesagt oder wie läuft das?
Ja, das ist in der Tat schwierig, weil das Hamburger Schulsystem ja ein bisschen anders ist von den Ferienzeiten und wir haben Schulkinder auch. Und im Süden war das immer so, dass dann am Ende der Transferperiode meistens Anfang September dann 1 Woche oder 10 Tage möglich waren. Das ist jetzt hier in Hamburg anders. Jetzt haben wir vielleicht noch so einen kleinen Slot in den Herbstferien, dass wir da mal 1 Woche weg können. Aber das ist ja tatsächlich insgesamt gar nicht so einfach unterzubringen, dass man auch mal wirklich die Schulferien und die Zeit, in der ich dann auch weg kann, zusammenbringt. Aber da will ich mich nicht beklagen. Ist dann halt oft mal so, dass man vielleicht mal über 3-4 Tage mal kurz wohin fährt oder ein bisschen runterkommt, auch zusammen. Das ist so, da habe ich mich jetzt nach über 20 Jahren auch schon dran gewöhnt, dass das der Familienurlaub ein bisschen schwieriger zu gestalten ist.
Und hat die Familie sich da auch dran gewöhnt oder fahren die dann regelmäßig alleine weg?
Nee, das machen sie nicht. Wir machen das dann immer zusammen. Die haben sich dran gewöhnt, die Kinder schimpfen ab und zu, aber das ist natürlich grundsätzlich so, dass ich das versuche, immer alles unter einen Hut zu bringen. Und dann nimmt man sich ja mal am Montag oder Dienstag Zeit, so wie jetzt heute Morgen zum Beispiel. Und da freuen sich die Kinder dann auch mal.
Kommst du denn auf 6 Wochen, so wie jeder normale Arbeitnehmer auch?
Nein. Das schaffe ich nicht. Das ist
dann also eher wie so ein Chef, wie ich, der vielleicht auch nur 3-4 Wochen im Jahr hat, wie auch immer.
Aber ich finde dann auch, so ganz ehrlich, wenn dann diese 3 Wochen irgendwie, wir haben dann Weihnachten meistens mal eine Woche und im Sommer dann, wenn man die gut gestaltet, dann ist das für mich auch in Ordnung.
Also das und ist das schon Handy ist dann aus im Urlaub? Also ich kenne tatsächlich Leute, habe ich noch nie gewagt, die lassen ihr Handy dann echt zu Hause. Ne? Also finde ich total interessant. Wie ist das bei dir?
Also wenn dann wirklich das Transferfenster zu ist und wir dann auch nicht mehr Transfers machen müssen, dann lege ich das auch mal weg. Also ich gucke dann natürlich abends mal drauf, weil man natürlich immer vielleicht auch mal wichtige Informationen aus der Mannschaft dann braucht. Aber das schaffe ich dann schon. Nur während der Transferperiode ist es schon so, dass es eigentlich fast nicht geht, dass man es mal weglegt, weil da halt einfach immer irgendwas passieren kann. Aber ich glaube dann ab 1. September mache ich auch mal 3-4 Tage ein bisschen weniger Handy. Das wird leider Gottes immer mehr.
Du hast ja gerade schon erzählt, dass du 3 Kinder hast. Das heißt, Homeschooling ist auch ein Thema für dich. Bist du dann dabei oder muss dann deine Frau dafür herhalten für Mathe, Deutsch und Geografie?
Ja, das war natürlich für uns schon eine extreme Zeit dann auch, ne? In dieser Hochphase, wo dann wirklich alle 3 Kinder zu Hause waren. Wir haben noch ein Kindergartenkind und meine Frau ist auch halbtags berufstätig. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, das war wirklich eine große Herausforderung. Ich habe dann so gut es geht natürlich auch mal mitgeholfen. Aber ich glaube, die Kinder und ich haben gemerkt, dass es vielleicht dann mit meiner Frau doch ein bisschen besser funktioniert. aber dann habe ich ja halt zumindest mal den Kleinen dann genommen. Also das war, glaube ich, für alle Familien super schwer, genauso für uns, weil dann beide Jobs plus 3 Kinder wirklich schwer unter einen Hut zu bringen waren. Und ja, das will, glaube ich, keinen wieder haben. Das war nicht so ganz empfehlenswert für Familien.
Du bist jetzt seit 2 Jahren hier in Hamburg. Wie viel Hamburg steckt denn schon in dir drin?
Ja, es wird immer mehr so. Also wir fühlen uns super wohl hier. Ich finde die Stadt auch total, total lebenswert und angenehm. Wir haben auch jetzt privat schon relativ viele Kontakte gefunden, über die Kinder dann auch. Also wir werden immer mehr zum Hamburger, kennen uns auch immer besser aus natürlich über die Zeit und fühlen uns als Familie und ich selber jetzt auch als Person total wohl hier.
Wie ist denn das, wenn du sagst, du lernst Leute kennen über die Kinder? Ist es dann am Ende dann doch wieder so, dass einige Väter und Mütter auf dich zukommen und sagen, jetzt müsst ihr aber nochmal einen Stürmer kaufen oder mach mal dieses oder jenes? Oder kannst du einfach relativ unerkannt zur Kita oder zur Schule gehen?
Also das ist was ich sehr gut finde hier, dass es eigentlich sehr wenig vorkommt und dass Leute ein wenig ansprechen, auch auf Fußball. Ich glaube, hier gibt es auch so viele Menschen, die interessante Lebensläufe haben und in interessanten Sparten arbeiten. Das haben wir auch schon festgestellt. Da habe ich das Gefühl, so ein Sportdirektor oder einer aus dem Fußball ist da irgendwie gar nichts Besonderes. Das finde ich natürlich gut, weil ich schon aus meiner Zeit auch als Profisportler das immer fast schon störend fand, dass es halt einfach kein anderes Thema gibt als Fußball. Du hast dann mal Feierabend und willst irgendwie ein Bier trinken und dann geht es halt wieder über Fußball, weil Leute irgendwie auch nochmal eine Meinung haben und den Transfer bewerten wollen und über das Spiel nochmal sprechen wollen. Also das ist schwierig, aber das finden wir hier eigentlich sehr gut, dass es wirklich ein sehr abgeschottetes Privatleben auch gibt und Fußball da gar nicht so wichtig ist. Das gefällt mir sehr gut hier.
Was sind denn im Umkehrschluss deine Themen? Hast du heimlich noch eine Schmetterlingssammlung oder sammelst du Porzellanpudel oder was sind noch so Sachen, die mit Fußball dann gar nichts zu tun haben?
Na, ich nutze dann die Zeit wirklich so gut es geht dann mit meiner Familie. Also wir versuchen dann mit den Kindern natürlich was zu machen. Alle 3 Kinder sind hier auch gut integriert. Die eine ist irgendwie im Musical, die andere beim Turnen. Der Kleine macht auch irgendwie Kindersachen. Also da geht es halt immer, solange die Kinder wach sind, auch viel um die Kinder noch zusätzlich, dass ich dann meine Frau unterstütze. Und wenn man dann andere Leute kennenlernen, die, wie gesagt, auch interessante Jobs haben, dann rede ich auch gerne mal über deren Jobs, weil die haben auch manchmal ganz interessante Sachen zu erzählen. Und da bin ich total offen für. Also da finden sich immer Themen. Wie gesagt, wichtig ist, dass es halt nicht darum geht, warum wieder der Stürmer am Samstagstor nicht getroffen hat. Das höre ich nämlich sonst schon oft genug immer.
Passiert, ich muss ja nun trotzdem noch mal fragen, passiert denn noch was im Kader? Werdet ihr denn noch Leute abgeben, beziehungsweise auf jeden Fall noch jemanden holen?
Ja, schon. Also das ist sicher, das kommt jetzt auch noch ein bisschen drauf an, wie die nächsten Wochen verlaufen. Aber jetzt gerade im Torhüterbereich haben wir ja auch schon offen kommuniziert, dass wir auch noch quantitativen Torhüter brauchen. Auf anderen Positionen ist es so, dass wir jetzt einfach noch ein bisschen beobachten, wie die nächsten Wochen laufen. Wir sind eigentlich relativ zufrieden und haben einen guten Kader. Das fühlt sich immer ganz gut an, wenn man jetzt nicht muss. Das Gefühl hat, man muss nicht. Man kann noch Spieler dazu nehmen. Und jetzt haben wir noch 3,5 Wochen Zeit. Aber da wird sich sicher noch was tun, ja. Was dann natürlich für mich auch wieder heißt, dass noch ein paar Transfers abzuwickeln sind und man da dann immer so ein bisschen mehr online sein muss als sonst schon.
Wie ist denn das am Ende? Ich meine, es gibt nun mittlerweile Millionen Spielerberater. Du kriegst dann wahrscheinlich ständig irgendwelche Leute auch aus der griechischen Liga oder aus Kroatien oder sonst was angeboten. Wie kommt man denn, wie sieht man denn den Wald dann wieder vor lauter Bäumen eigentlich? Also was gibt es da für natürliche Filter? Oder guckst du eher gar nicht auf Angebote, sondern verlässt dich auf die Scouting-Abteilung und auch auf dein eigenes Gefühl oder luscherst mal bei transfermarkt.de?
Na, das ist so eine Mischung ist es natürlich. Also die Scouting-Abteilung ist schon dafür da, dass die quasi alles filtern und alles sortieren. Da kommen natürlich bei mir, bei Jonas Bold, bei Klaus Koster auch immer wieder dann, wie du sagst, unzählige Spielerangebote rein und internationale Spieler. Wir haben aber für uns schon vorher definiert, was wir für Profile wollen, was für Spieler, was für Alter, was für Qualitäten der haben muss. Und dann fallen halt viele auch schon direkt raus. Im Optimalfall ist es so, dass wir selber halt auch Spieler finden und sagen, wir haben das und das Profil gesucht. Unsere Scouting-Abteilung schlägt die und die Spieler vor und wir haben dann alle bei der Qualität des Spielers und dann bei einem persönlichen Treffen oder bei so einem Videocall das Gefühl, ey, das passt echt super. Dann gehen wir die Transfers an. Aber es ist schon so, wenn jetzt irgendwie, also und du hast recht, da gibt es unzählige Agenten, die Spieler schicken. Ein 28-jähriger Portugiese, der schon 18 Mal gewechselt ist und irgendwie in Israel spielt, der wird halt dann auch nicht wirklich groß kontrolliert, weil wir den einfach nicht verpflichten werden. Also da geht auch ganz viel, so ist ganz viel so ein Filter, was dann auch für ein Profil wirklich interessant sein kann.
Michael, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs und da kommen wir zu unserer Rubrik, die Top 3. Und ich habe mir überlegt, Fußballer gehen ja bevorzugt gerne Nudeln essen, also zum Italiener, wie auch immer. Ich weiß, du entsprichst nicht so komplett den Klischees, aber ich denke, auf 3 Nudelrestaurants kommst du sicherlich auch. Was ist denn dein Platz 3?
Platz 3 ist das Il Cortile. Das ist in der Nähe vom Volksparkstadion. Da haben wir des Öfteren auch mal einen Mittagstisch genossen, auch in der Corona-Zeit. Oder holen wir immer mal wieder was. Das ist sehr lecker, hat so einen kleinen Außenbereich. Und wie dient dann oft dort dazu, wenn wir Business-Essen haben, dass wir da hingehen.
Platz 2?
Platz 2 würde ich sagen, die L'Osteria. Das ist, glaube ich, auch bekannter ein bisschen. Das ist am Holzhafen. Direkt an der Elbe, da waren wir, wenn wir mal ein bisschen Luft hatten, dann auch mit unseren Kindern oft, da gibt es so eine riesige Pizza.
Da gibt es riesen Pizza, ne?
Genau. Und sehr, sehr nettes Ambiente und auch einfach zu erreichen. Also da waren wir öfters als Familie, das fand ich sehr gut.
So, und Trommelwirbel für Platz 1?
Trommelwirbel Platz 1, das ist das Ristorante Vito. Das ist an der Altonaer Kinderklinik. Ein sehr, sehr sympathischer, netter Chef, der dann einen tollen Italiener hat. Nicht vom Klientel finde ich sehr, sehr passend. Da kann man auch mal mit dem Hoodie reingehen und immer freundliches Personal, leckeres Essen. Das wäre meine Nummer 1.
Tolle Werbung hast du gemacht. Was sind deine Lieblingsnudeln? Eher scharf oder eher so
Bolognese? Ja, ich esse gerne scharf. Ja? Vielleicht so mit Meeresfrüchten oder so scharf. Das mache ich sehr gern.
Sehr gut.
Aber für
lieber
alles
Michael. Offen. Ich wünsche dir im Sinne aller Hamburger Fußballfans einen erfolgreichen Start in den DFB-Pokal. Und danach gibt es dann das große Derby. Vielleicht gibt es da nochmal einen Grund, dass wir nochmal sprechen. Also alles Liebe.
Schönen alles Wochen. Klar, vielen Dank.
Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.